Herzlich willkommen zum SWR Podcast Festival.
Hallo und herzlich willkommen erstmal zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord und zum SWR Podcast Festival hier in Mannheim. Ich bin natürlich wie immer eure Melli.
Und ich bin Fuxi. Wir freuen uns so sehr, dass ihr alle hierher gekommen seid, um uns heute live hier zu sehen. Normalerweise hört ihr uns ja nur, aber wir haben auch die Gelegenheit, euch zu sehen. Und fleißige Hörer und Hörerinnen wissen, dass Melli in den letzten Podcast-Folgen auf den heutigen Fall schon verwiesen hat. Wir wissen ja, Teasen ist ihr liebstes Hobby.
Schuldig.
Manchmal wird es aufgelöst, manchmal nicht.
Meistens nicht.
Aber ich denke, wir haben nicht zu viel versprochen. Wir sprechen heute über einen sehr oft nachgefragten Fall tatsächlich. Und nicht nur das. Wir sprechen heute über einen der berüchtigsten Serienmörder aller Zeiten. Doch ich möchte an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten. Vielleicht kommt ihr von selbst darauf, über wen wir heute sprechen werden.
Wir begeben uns nämlich mit dem heutigen Fall nach Russland. Um genau zu sein, in den Bizza-Park. Eine weitläufige 2200 Hektar große Grünfläche im Süden Moskaus. Er ist einer der größten Parks der Stadt. Ein verwildertes Labyrinth aus dichten Wäldern, verborgenen Lichtungen und endlosen, gewundenen Pfaden. Vermutlich kennen wir wahrscheinlich alle den Central Park in New York. Viele waren bestimmt auch schon mal da. Ich muss sagen, ich persönlich noch nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht, außer von Gossip Girl weiß ich gar nichts. Aber ich finde es ganz interessant, weil der eigentlich immer so als Symbolbild eines großen Parks gesehen wird, die beiden Parks mal miteinander zu vergleichen. Denn der Bizza Park und der Central Park könnten kaum unterschiedlicher sein. Wir sehen hier auf diesen Bildern vier Fotos. Auf der, muss mal kurz überlegen, rechte Seite seht ihr den Bizza Park und links den Central Park. Ich beschreibe die Fotos gleich noch mal ein bisschen genauer.
Andersrum.
Ihr wisst, was ich meine. Und während der Central Park mit seinen 341 Hektar mitten in Manhattan liegt und von der Skyline New Yorks umrahmt wird, erstreckt sich der Bizza Park mit über 2200 Hektar durch den Süden Moskaus. Damit ist er mehr als sechsmal so groß, aber viel abgelegener und wilder. Was wir hier vielleicht auf diesen Fotos ganz gut erkennen können. Der Central Park ist urban, belebt, mit breiten Wegen, viel Beleuchtung und ständiger Polizeipräsenz. Er ist Treffpunkt für New Yorker, voller Jogger, Touristen und Straßenkünstler. Auch das könnt ihr auf dem Foto oben wirklich sehr gut sehen. Da ist sehr viel los, sehr viel Trubel. Im Vergleich dazu der Bizza Park ein bisschen leerer. Der Bizza Park wirkt unberührt. Es ist ein sehr dichter Wald, dichte Bäume, versteckte Lichtungen, schmale Pfade und kaum Kameras. Nachts eher ein Ort, den viele Moskauer lieber meiden. Und auch atmosphärisch sind die Parks komplett unterschiedlich. Während der Central Park als grüne Oase mitten in der Stadt bekannt ist, hat der Bizza Park etwas Geheimnisvolles, fast Unheimliches. Tagsüber wirkt zwar auch dieser Park idyllisch, ein Ort der Ruhe. Jogger ziehen dort ihre Runden, Reiter führen ihre Pferde aus und Familien spazieren dort entlang der Flüsse und Teiche, die sich dadurch das Gebiet schlängeln. Es gibt auch eine berühmte Skilanglaufstrecke. Das ist zum Beispiel hier auch ein exemplarisches Foto dafür. Die führt durch den kompletten Bizza Park und ich glaube, das ist eine der Zeiten im Jahr, wo am meisten los ist dort im Park. Aber mit Einbruch der Dunkelheit verändert sich die Atmosphäre. Die Wege werden von den Bäumen verschluckt. Der Nebel steigt auf und das unheilvolle Schweigen der Nacht legt sich über das Dickicht. Während rund um den Central Park einige der teuersten Immobilien der Welt stehen und viele prominente, reiche Geschäftsleute, Banker und Künstler dort angesiedelt sind, sieht auch das im Ibiza Park ein bisschen anders aus. Die angrenzenden Viertel bestehen nämlich großteils aus sowjetischen Plattenbauten und neueren Hochhäusern. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Ich habe hier einmal ein bisschen näher an das Skilanglauffoto rangezoomt, damit ihr das erkennen könnt. Das ist nicht die Skyline Moskaus. Das sind sowjetische Plattenbauten, die sich da am Ibiza Park erstrecken. Hier leben vor allem Arbeiter, Rentner, junge Familien und das oft in sehr kleinen und funktionalen Wohnungen. Die Gegend ist weit entfernt vom Luxus des Moskauer Stadtzentrums und gehört zu den einfacheren Wohngebieten der Stadt. Die Mieten sind auch vergleichsweise günstig und viele Familien leben dort und es gibt auch hier und da ein paar soziale Probleme. Trotz der sozialen Probleme ist es eine ziemlich gute Nachbarschaft. Also die Leute grüßen sich, es kennt natürlich nicht jeder jeden. Würde mich auch wundern, wenn man aus einem Gebäude überhaupt mehr als 10 Leute kennt. Aber trotzdem sind die Leute nett zueinander, grüßen sich auf der Straße und helfen sich gegenseitig aus. Doch das ändert sich spätestens im Jahr 2001. Denn zwischen den alten Bäumen und versteckten Lichtungen hinterließ ein Mann seine Spuren. Ein Mann, der seine Morde plante wie Züge auf einem Schachbrett. Der in diesem Park jagte, als sei es sein persönliches Spielfeld. Sein Ziel? 64 Opfer. So viele, wie ein Schachbrett Felder hat. Aber wer war dieser Mann? Warum tötete er? Und wie konnte er so lange unentdeckt bleiben? Wir sprechen heute über den berüchtigten Schachbrettmörder.
Alexander Pitutschkin. Er wurde am 9. April 1974 in der Nähe von Moskau geboren. Er lebte zusammen mit seiner Mutter und seiner Halbschwester in ebenso einer kleinen Sozialwohnung mit 2 Zimmern in den Plattenbauten am Ibiza Park. Der Vater hat die Familie früh verlassen, nämlich schon bevor er 1 Jahre alt wurde. Pitutschkin kannte den Park, den Melli gerade so schön anschaulich beschrieben hat, sehr gut. Er lag nämlich nur 6 Minuten von ihrem Zuhause entfernt. Dort verbrachte der kleine Pitutschkin den Großteil seiner Kindheit. Seine Mutter und sein Großvater gingen hier oft mit ihm spazieren oder auf den Spielplatz. 1978, da war er 4 Jahre alt, war er auf dem Spielplatz gerade am Schaukeln. Und als die Mutter gerade nicht hinsah, fiel er rückwärts von der Schaukel, schlug hart mit dem Hinterkopf auf den Boden auf, setzte sich dann wieder auf und die noch schwingende Schaukel traf ihn dann an der Stirn.
Ich stelle mir das so ein bisschen wie in so einem Comic vor, als würde dann so eine Beule aus seinem Kopf rauswachsen.
Ja, und seine Mutter erzählt auch später, dass sein Charakter sich ihrer Meinung nach diesem Unfall veränderte. Sie sagte, er wurde oft wütend, war zerstreut, launisch und aufbrausend. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie einen Zusammenhang sehen möchte, weil ich finde, diese Charaktereigenschaften passen schon zu einem kleinen, heranwachsenden Jung.
Trotzphase.
Genau. Aber es kann natürlich sein, dass dieser Unfall oder dieses Schädeltrauma bleibende Schäden an seinem Gehirn hinterlassen hat. Wir haben ja schon in der Vergangenheit über Fälle gesprochen. Da hatten unsere Mörder auch in ihrer Vergangenheit sich eine Kopfverletzung zugezogen. Zum Beispiel John Wayne Gacy, der Clownkiller. Und es gibt auch einige Studien, die da einen Zusammenhang sehen. Aber generell war Pitutschkin als kleiner Junge sehr schüchtern und hatte schon vor seinem Unfall Probleme, sich mit seinen Kindern, mit anderen Kindern anzufreunden. Seine Klassenkameraden ärgerten ihn oft, manche verprügelten ihn sogar und mit der Zeit verschloss er sich dadurch immer mehr. Seine Nachbarin Svetlana erinnert sich, dass er ein empathischer, höflicher Junge war, dem Tiere sehr am Herzen lagen. Einmal fand sie ihn zum Beispiel, wie er im Treppenhaus saß und weinte, weil er gerade seine Katze verloren hat. Wir werden später auch sehen, dass Pitutschkin Tiere lieber hatte als Menschen. In der Zwischenzeit hatte die Mutter ein zweites Kind bekommen. Katja, Pitutschkins Schwester, wurde 1982 geboren, als er gerade 8 Jahre alt war. Für die dreiköpfige Familie wurde die Wohnung dann langsam zu klein. Ich habe ja schon gesagt, die hatte nur 2 Zimmer. Also bot der Großvater an, seinen Enkel zu sich zu nehmen. Und die Mutter hatte nichts dagegen. Pitutschkin hatte auch Lust auf einen Tapetenwechsel. Deswegen zog er dann zu seinem Großvater.
Vor allem hatte er doch mal ein bisschen mehr Platz.
Ja. Das stimmt. Und der Großvater erkannte seine natürliche Intelligenz auch und wollte ihn fördern. Also brachte er ihm das rustigste aller Hobbys nahe, nämlich Schach. Und Schach hat in Russland eine traditionsreiche Geschichte. Seit der Revolution von 1917 wurde staatlich gefördert, von Politikern unterstützt und als Mittel betrachtet, um die Sowjetunion international hervorzuheben. Für die Sowjets war Schach nämlich mehr als nur ein einfaches Spiel. Es spiegelte ihre Werte wider: taktisches Geschick, strategisches Denken und Disziplin. Alexander Pitschuschkin war auch ein Naturtalent und irgendwann sagte sein Großvater zu ihm, dass der beste Platz, wo ein junger Spieler auf sich aufmerksam machen könnte, der Bizapark war. Hier seht ihr ein Symbolbild, das ist tatsächlich nicht direkt aus dem Bizapark, aber so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Also hier sieht man mehrere Tische in einem Park, da versammeln sich Menschen drumherum und ja, schauen sich Schachspieler an, wie sie gegeneinander antreten und so. Ja, kann man sich das vorstellen, sah es auch im Bizapark aus. Und dorthin brachte der Großvater dann Pitschuschkin. Und er begann dann, dort gegen andere Spieler anzutreten, die schon ihr ganzes Leben lang gespielt hatten. Sie waren ja etwas älter. Und für sein Alter war er auch überdurchschnittlich gut. Und beim Schach fand er dann noch ein Ventil für seine Wut und den Frust über sein Außenseiter-Dasein. Er fühlte sich tatsächlich den Schachspielern im Park mehr zugehörig als seinen Mitschülern. Mit denen hatte er einfach mehr gemein. Doch dann, als Pitschuschkin noch ein Teenager war, starb sein Großvater. Seinen eigenen Vater, das hatte ich ja schon erzählt, hatte er nie kennengelernt und nun starb die einzige Vaterfigur, die er je gehabt hat. Und dieser Verlust traf ihn auch wirklich schwer und er wurde depressiv. Und nach dem Tod musste er ja auch zurück in die kleine Wohnung ziehen, zurück zu seiner Mutter und seiner Halbschwester. Und diese Wohnsituation half seinem mentalen Zustand auch gar nicht. Und um sich irgendwie abzulenken, nahm er einen Hund bei sich auf. Mit ihm verbrachte er viele Stunden am Tag im Bizapark, spazierte durch die Birkenwälder und begann dann auch die Trostlosigkeit seines Lebens in Alkohol zu ertrinken. Und wenn ihm danach war, spielte er hin und wieder Schach, aber jetzt ohne die Motivation und Zuspruch seines Vaters fiel ihm das schwer. Es macht ihm einfach weniger Spaß. Und die Schule hatte er mehr schlecht als recht abgeschlossen und jobbte in einem Supermarkt. Er sehnte sich nach etwas, das ihn zu etwas Besonderem machte. Es suchte nach einem Hochgefühl, was ihm das Schachspielen einst gegeben hatte. Im April 1992, Pitschuschkin ist gerade 18 Jahre alt geworden, saß er mit seiner Mutter und seiner Halbschwester im Wohnzimmer und ein Thema dominierte die Nachrichten in Russland. Der Prozess gegen den Serienmörder Andrei Chikatilo, der sogenannte Schlechter von Rostov. Der Mann, der sein Vorbild werden sollte.
Den können wir hier auf diesem Foto sehen. Und das Gesicht eines alten, müden Mannes erscheint dort vor Pitschuschkin auf dem Bildschirm. Eingefallen, kahlköpfig und mit leerem Blick. Aber wer war Chikatilo überhaupt? Zwischen 1978 und 1990 tötete er mindestens 52 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder. Er lockte seine Opfer an abgelegene Orte, ermordete sie brutal und verstümmelte sie, oft mit einer verstörenden sexuellen Komponente dabei. Teilweise soll er sogar kannibalistische Handlungen an ihn verübt haben. Chikatilo wurde 1936 in der Ukraine geboren und wuchs unter sehr schwierigen Bedingungen auf. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört. Es gab eine Hungersnot in den 1940er Jahren und es wird spekuliert, dass sein Bruder sogar selbst Opfer dadurch durch diese Hungersnot von Kannibalismus wurde. Außerdem litt er unter einer sehr strengen Mutter und entwickelte auch sehr früh sexuelle Probleme, was dann zu Frustration führte, die dann später zu seinen Gewalttaten führte. Und man könnte jetzt vielleicht denken, dass so ein Serienmörder schnell gefasst wird. Aber wir wissen das auch alle, haben wir auch schon oft genug in unserem Podcast besprochen. Es dauert meistens ziemlich lange, bis das passiert. Vor allem hat es sehr lange gedauert, weil die Sowjetunion sich nicht eingestehen wollte, dass es überhaupt Serienmörder gibt. Die haben dieses Phänomen einfach abgetan. Die haben gesagt, nö, bei uns existiert das nicht. Es gibt keine Serienmörder. Also liefen die Ermittlungen dadurch auch ziemlich lange ins Leere. Chikatilo wurde sogar kurzzeitig mal verhaftet, aber dann wieder freigelassen, weil die Beweise fehlten. Erst 1990 bekam die Polizei ihn dann endlich zu fassen. Sie hatten ihn länger im Visier und schnappten ihn dann schließlich an einem Bahnhof. Ein forensischer Psychologe überredete ihn dann, ein Geständnis abzulegen. Und Alexander Petjuschkin sitzt während der Berichterstattung gebannt vor dem Fernseher. Der Kommentator spricht über die grauenvollen Taten, die Chikatilo begangen hat. 52 Morde, verstümmelte Leichen und eine Spur des Grauens quer durch die Sowjetunion. Petjuschkin lehnt sich nun nach vorne. Seine Augen fixieren den Bildschirm. Während die Reporter von grauenvollen Taten sprechen und von der Todesstrafe und einem Monster, spürt Petjuschkin etwas ganz anderes. Er empfindet Bewunderung oder Faszination sogar für Chikatilos Taten. Es war wahrscheinlich nur ein klitzekleiner Moment, aber dieser sollte sich nur wenig später zu einer der schlimmsten Mordserien der Sowjetunion entwickeln. Wir wissen zwar nicht genau, was Petjuschkin zu diesem Zeitpunkt gedacht hat, aber vielleicht dachte er daran, wie ein einzelner Mensch so lange unentdeckt bleiben konnte und wie er so viele Menschen töten konnte, bevor ihn jemand aufhielt. Aber da war noch ein viel gefährlicherer Gedanke. Chikatilo hat 52 Menschen getötet. Das kann ich übertreffen. Und das ist der Moment, in dem aus Petjuschkins Faszination plötzlich ein mörderischer Plan wird. In dem aus einem Außenseiter ein Monster heranwächst. Chikatilo wurde gefasst, haben wir ja eben schon gehört, und 1992 wegen 52-fachen Mordes zum Tode verurteilt. 1994 wurde er dann durch einen gezielten Kopfschuss in den Hinterkopf hingerichtet. Doch Petjuschkin war sich sicher, dass ein Teil von Chikatilo in ihm weiterlebt. Doch während Chikatilo in der Not der Grausamkeit der Nachkriegszeit aufwuchs, erlebte Petjuschkin eine andere Art von Frustration. Hat Fuchsi ja gerade schon so schön beschrieben. Er war ein Außenseiter, er war gemieden, er war sozial isoliert, hatte keine Freunde, er hatte nicht mal einen Rückzugsort in seiner Wohnung. Und diese Wut gegen die Gesellschaft suchte sich dann schließlich ein Ventil. Und er fand es erst im Schach und dann im Vorbild Chikatilo. In seinen Verhören gab Petjuschkin später auch offen zu, dass er Chikatilo bewunderte. Er betrachtete ihn nicht nur als einen der erfolgreichsten Serienmörder, bitte seht das in Anführungsstrichen, sondern als eine Art Meister seines Handwerks. Und er studierte seine Methoden regelrecht. Aber er wollte ihn nicht nur einfach nachahmen. Er wollte ihn übertreffen. Und Schach war ja sein liebstes Spiel. Und deswegen fasste er einen absurden Plan. Ein Mord pro Schachfeld sollten es werden. 64 an der Zahl. Und ich würde euch jetzt einmal mal bitten, es ist natürlich ein Symbolbild jetzt hier für ein Schachbrett. Wenn man sich jetzt einmal hier diese Felder durchzählt und man sich wirklich vorstellt, wie viel 64 Morde eigentlich sind, dann kann man das vielleicht noch gar nicht so richtig begreifen, gar nicht so richtig zu fassen kriegen. Also habe ich mir überlegt, ich gucke mir mal an, welche Serienmörder wir sonst so bei uns schon in unserer Podcast-Geschichte besprochen haben. Und da wäre zum Beispiel sehr bekannter Serienmörder John Wayne Gacy, den hat Fuchsi vorhin ja auch schon beschrieben. Aber der hat gerade einmal 33 Menschen getötet. Jeffrey Dahmer, der eine eigene Netflix-Serie bekommen hat, bei dem waren es gerade mal 17. Und der Spitzenreiter war Harold Chipman, alias Dr. Death. Aber der hat es auch ein bisschen einfacher. Der war nämlich Hausarzt und hat seine alten, kranken Patienten zu Hause besucht. Und da ist es gar nicht aufgefallen, dass er hier und da mal jemanden umgebracht hat. Es wird spekuliert, dass er zwischen 215 und 250 Morde begangen hat.
Er musste sich auch nicht drum kümmern, die irgendwie ja verschwinden zu lassen. Die wurden ja dann einfach abgeholt.
Ja, natürlicher Tod. Aber dieser Plan herrschte jetzt erstmal nur in Petjuschkins Kopf. Wie kam es überhaupt dazu, dass er seinen ersten Mord beging?
Ja, und obwohl Petruschkin in der Schule ein Außenseiter gewesen ist, hatte er zumindest einen einzigen Freund und das ist Michail Odichuk. Den seht ihr hier hinten auf dem Bild. Also erstmal dieses grimmige Foto, also kein freundliches, was wir aus der Schule kennen, wo wir in einem Koffer sitzen. Und dann sieht man auch ein Klassenfoto, eine typische Jungenklasse. Unten links Michail Odichuk und wahrscheinlich rechts daneben dann Alexander Petruschkin.
Ja, wir können das nicht genau erkennen, aber die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Ich glaube, er ist es.
Ja. Am Nachmittag des 27. Juli 1992 lud Petruschkin Michail ein, sich mit ihm im Ibiza-Park zum Trinken zu treffen. Außerdem bat er ihn darum, ein Seil mitzunehmen. Und das fand Michail merkwürdig und fragte ihn, warum soll ich ein Seil mitnehmen? Und darauf antwortete Petruschkin unverblümt, dass sie auf eine Killer-Expedition gehen würden. Auch das fand er komisch, dachte sich aber nichts weiter dabei und ging dann zum vereinbarten Treffpunkt. Als sie dann am Park ankamen und sie ein Stückchen gingen, versuchte Petruschkin dann, Michail zu animieren, vorbeigehende Passanten auf ihre Eignung als Opfer zu überprüfen. Also Petruschkin schlug zum Beispiel vor, ja, am besten ist es jemand, der alleine unterwegs ist, vielleicht sogar obdachlos, jemand, den niemand sofort vermissen würde. Und Michail antwortete darauf nicht, er fand auch das wieder merkwürdig, fühlte sich unwohl, wurde dann auch nervös und versuchte immer wieder vom Thema abzulenken.
Ich finde das auch, also ich muss sagen, privat spiele ich das Spiel auch, jetzt nicht mit potenziellen Opfern, aber wenn man am Flughafen sitzt und sich vorstellt, wo fliegen die Leute gerade hin, sind die auf dem Weg in die Flitterwochen, machen die einen Mädelstrip oder irgendwas, das mache ich gerne auch, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wer hier unter unseren Anwesenden ein perfektes Opfer, dann würde ich dich auch komisch angucken.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem erst mit dem Seil und das ist alles ein bisschen merkwürdig. Und vielleicht fand er Petruschkin auch schon so creepy. Wer weiß. Ja, und aufgrund von Michails Reaktion wurde Petruschkin dann klar, dass Michail seine Idee von der Killer-Expedition nie ernst genommen hat. Dass er ihn nie ernst genommen hat. Und in Petruschkin stieg die Wut hoch. Wollte er ihn etwa verspotten, sein einziger Freund? Und die Dämmerung brach dann über den Park herein und die beiden liefen immer tiefer und tiefer in den Wald. Und ihre Wodkaflasche war mittlerweile fast leer. Weit und breit war kein anderer Mensch mehr zu sehen. Und diese Gelegenheit nutzte Petruschkin. Als Michail ihm für einen Moment den Rücken zudrehte, zog Petruschkin einen Hammer hervor und schlug ihm auf den Kopf. Und Michail sackte zu Boden. Doch Petruschkin war noch lange nicht fertig. Er schlug noch weitere 20 Mal auf seinen eigenen Freund ein. Und innerhalb weniger Augenblicke war er tot. Petruschkin ließ seine Leiche einfach liegen und lief zurück nach Hause. Und auf dem Nachhauseweg verspürte er dann dieses Hochgefühl. Das Gefühl war das, was er zuvor nach jedem Spielsieg gespürt hatte und nachdem er sich ja wieder gesehnt hat. Doch schon am nächsten Tag wurde Michails Leiche entdeckt und die Polizei stand dann auch sofort vor Petruschkin vor der Tür. Denn nachdem Michail nicht nach Hause gekommen war, fand man schnell heraus, dass die beiden verabredet waren. Und aus seiner Euphorie vom Vortag wurde Panik. Petruschkin beteuerte bei seinem kleinen Verhör, dass er mit dem Tod seines Freundes nichts zu tun habe. Und die Ermittler hatten noch keine anderen Beweise gegen ihn, außer dass die verabredet waren. Und deswegen wurde er nicht an Ort und Stelle festgenommen. Und über diese erste Tat sagte Petruschkin später, der erste Mord ist wie das erste Mal verliebt sein, unvergesslich.
Ich lieb's, wie du deine Stimme verstellst, wenn du ihn nachmachst.
Er hat das genauso gesagt.
Ich glaube auch.
Und an dieser Stelle gibt es jetzt widersprüchliche Versionen darüber, was Petruschkin danach tat. Nämlich sagt eine Version, dass er in demselben Jahr 1992 noch weitere Menschen tötete. Nämlich war er in seine gleichaltrige Nachbarin Olga verliebt, aber sie hatte einen Freund und erwiderte seine Gefühle nicht. Und als sie ihn zurückwies, tötete er ihren Freund Sergej, indem er ihn aus dem Fenster stieß. Und die Polizei tat diesen Tod als einfachen Selbstmord ab, weil es ja ein Sturz aus einem Gebäude war. Und anschließend soll Petruschkin dann auch Olga ermordet haben. Aber das konnte ihm nie zugerechnet werden oder irgendwie nachgewiesen werden. Und die andere Version sagt halt, dass er nach 92 seine Laufbahn als Serienmörder erstmal aufs Eis legte.
Ja, die eigentliche Mordserie, die ihm als Schachbrettmörder zugerechnet wurde, begann vermutlich erst 9 Jahre später im Jahr 2001. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum diese lange Pause? Tatsächlich fand 2008 das FBI heraus, dass Serienmörder oft dann eine Pause einlegen, wenn sich ihr Leben auf drastische Weise verändert. Wenn sie plötzlich eine neue Möglichkeit finden, ihre inneren Spannungen abzubauen. Ganz oft ist es so, dass sie eine Familie gründen, was ich auch gruselig finde, aber was bei BTK ja auch zum Beispiel der Fall war. Der hat ja auch deswegen dann die Pause eingelegt. Aber oft liegt es schlicht und ergreifend einfach nur daran, dass sie wegen was anderem im Gefängnis landen oder dass sie sterben. Das sind die Optionen. Aber bei Petjuschkin war das alles nicht der Fall. Also er war nach wie vor ein Einzelgänger. Sein Leben war komplett gleich geblieben. Er hatte keine Freundin, keine große Familie, keine anderen Freunde, kein großer Wandel. Also nichts hat sich im Grunde verändert. Er arbeitete nach wie vor im Supermarkt, räumte Regale ein und abends ging er dann zurück in die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung zu seiner Mutter und seiner Halbschwester. Wir wissen also nicht ganz genau, warum Alexander Petjuschkin eine so lange Pause einlegte. Aber vielleicht lag es auch an dem Polizeiverhör. Er wurde ja nach dem Mord an seinem Freund Michael verhört. Vielleicht hat er dadurch ein bisschen Angst bekommen. Oder es lag tatsächlich an dem Schicksal von Chikatilo. Denn der wurde ja hingerichtet durch einen Kopfschuss. Und vielleicht hat er es tatsächlich als eine Warnung gesehen. Und das hat ihn dann für eine Weile ausgebremst. Aber wie es auch gewesen ist, 9 Jahre lang passierte nichts. Kein Mord, keine Eskalation, keine sichtbare Veränderung. Aber trotzdem tat sich was in ihm. Die Dunkelheit verschwand nämlich nicht, sie wuchs immer weiter heran. Bis dann schließlich der Moment kam, an dem sie wieder ausbrechen musste.
Und das war am 17. Mai 2001. 9 Jahre lang, hat der Melli jetzt gesagt, ist nichts passiert. Und ich finde das so krass, wenn man überlegt, was alles in 9 Jahren passieren kann. Nach seinem ersten Mord wollte Petjuschkin seinen Plan fortführen. Mittlerweile war er inzwischen 27 Jahre alt. Das voll ausgefüllte Schachbrett, sein Ziel vor Augen, ging er am Abend an einen seiner Lieblingsorte im Ibiza-Park, nämlich zu den Spieltischen, wo sich die Schachspieler versammelten. Dort war er immer noch oft anzutreffen und deswegen kannte er auch die vielen Männer dort. Er ging dann zu einem seiner Bekannten, Jewgeni Pronin, und erzählte ihm, dass heute ein trauriger Tag für ihn sei, nämlich der Todestag seines geliebten Hundes. Er hätte ihn irgendwo im Ibiza-Park begraben und wollte heute an dem Todestag das Grab besuchen und auf den Hund anstoßen.
Ja, kann ich auch irgendwie verstehen.
Ja, erst hatte Jewgeni darauf nicht so Lust, aber nachdem Petjuschkin ihm versprach, dort dann eine Flasche Wodka mit ihm zu teilen, sagte Jewgeni zu.
Da hätte ich wahrscheinlich erst recht nicht Nein gesagt.
Petjuschkin führte ihn durch den Park, erst durch ein Waldstück bis zu einer kleinen Lichtung. Und so hier auf dem Bild seht ihr ja so einen kleinen Weg in den Wald. Also man sieht hier wirklich, es sind keine breiten Wege, wie man sie sonst aus dem Stadtpark kennt. Es sieht schon fast aus wie in einem
Naturpark. Also so sehen meine Wanderwege in der Eifel auch aus.
Genau, man verlässt ja wirklich dann den ganzen Trubel der Hauptstadt und geht in einen Wald hinein.
Und das mitten in der Stadt.
Ja. Und im Wald angekommen, holte Petjuschkin die Flasche aus der Tasche und goss Jewgeni ein Glas ein. Ich meine, hat er ihm auch versprochen. Und die beiden unterhielten sich eine Weile. Und dann war der Augenblick gekommen. Als Jewgeni gerade nicht hinsah, schlug Petjuschkin zu und zertrümmerte die Wodkaflasche auf seinem Hinterkopf. Und Jewgeni sackte ohnmächtig zusammen. Und diesmal hatte Petjuschkin aus seinen Fehlern gelernt. Diesmal wollte er die Leiche nicht einfach liegen lassen, wie bei seinem ersten Mord, damit die Polizei sie leicht finden konnte. Er hatte diesmal einen anderen Plan. Das Tunnelsystem der Kanalisation von Moskau verläuft unter dem Ibiza-Park und kann über diverse Eingänge betreten werden. Und hier auf diesen beiden Bildern seht ihr solche Eingänge, also entweder über so einen Schacht, ne? Und dann werden wir später auch noch sehen, dass es auch noch verschiedene Ausgänge gibt, aber so regnet es auch rein in die Kanalisation und landet dann mit im Abwasser. Petjuschkin zerrte dann den bewusstlosen Jewgeni zu einem dieser Eingänge, einen nahegelegenen Brunnen, und stieß ihn 30 Meter in die Tiefe. Er wusste, wenn die Kopfverletzungen von der Wodkaflasche oder der Aufprall ihn nicht schon töteten, dann würde er zumindest im Wasser der Kanalisation ertrinken. Und sein Plan ist dann auch aufgegangen. Nichts blieb an der Oberfläche zurück, was auf einen Mord hindeutete. Und als er abends nach Hause kam, grüßte er Mutter und Halbschwester, als ob nichts wäre, und holte sein Schachbrett heraus. Und auch an dieser Stelle gibt es verschiedene Versionen darüber, wie Pichuschkin seine Morde dokumentierte. Manche sagen, dass er auf diesem Schachbrett die Felder ankreuzte, nacheinander, für jeden Mord ein Kreuz. Und dann gibt es Leute, die behaupten, dass er stattdessen Münzen auf die Felder legte. Und laut einer anderen Version hatte er ein Notizbuch, also eine Art Logbuch, und zeichnete dort ein Schachbrett rein und dann auf jedes Feld das Datum des jeweiligen Mordes. Aber egal wie er es tat, der Mord an Jewgeni Bronin war der zweite einer sehr langen Mordserie. Jetzt hatte er ja gelernt, wie einfach es war, jemanden unbemerkt zu töten.
Und vielleicht macht es hier an dieser Stelle Sinn, auch über den Modus operandi zu sprechen. Denn wir haben ja jetzt schon zwei Morde gehört, den ersten und jetzt den an Jewgeni. Und wir wissen, und ich glaube, ihr wisst auch alle, dass jeder Serienmörder eine gewisse Methode hat. Eine Art, wie er tötet, wie er seine Opfer auswählt, wie er sich tarnt, wie er sie anlockt und schließlich auch beseitigt. Und bei Alexander Pichuschkin war das alles auch nicht anders. Er hatte natürlich auch einen klaren Modus operandi. Und vielleicht schauen wir uns dafür noch mal ganz kurz den ersten Mord an. Den hat Fuxi ja gerade oder vorhin so schön beschrieben. Weil sein erster Mord war kein geplanter Serienmord. Also er ist nicht losgezogen und hat gesagt, okay, damit starte ich jetzt eine Mordserie. Sondern eigentlich hatte er, glaube ich, gehofft, dass sein Partner, sein Freund, ihm bei den Morden helfen wird. Mal kurz zur Erinnerung, 1992 tötete er Michael Odiczuk, angeblich weil der ja nicht mitmachen wollte, weil er nicht sein Co-Serial-Killer werden wollte. Und so erschlug er ihn dann mit dem Hammer und ließ ihn einfach auf dem Waldboden liegen. Dann machte er 9 Jahre lang diese Pause und als er 2001 zurückkehrte, hielt er nach wie vor an dem Modus operandi fest, die Opfer in den Wald zu locken und dort zu erschlagen, aber er änderte eine entscheidende Sache, nämlich warf er nun seine Opfer in die Kanalisation, um keine Spuren zu hinterlassen. Immer so, viele sagen, das ist die Bitzer-Park-Methode oder der klassische Pichuschkin-Kill. Ja, kann man beides auf jeden Fall gut verwenden, aber man weiß auf jeden Fall, Pichuschkin hat aus seinem ersten Mord gelernt. Vor allem, dass er seine Opfer nicht einfach liegen lassen kann. Und wenn er noch eins wusste, dann auch, wie man ein perfektes Opfer findet. Denn er suchte sich meist ältere Männer, Obdachlose, Alkoholiker oder sozial isolierte Menschen aus. Männer ohne festen Wohnsitz und Familie, deren Abwesenheit Tage, Wochen oder sogar Monate lang niemand feststellen würde. Und diese Männer tauchten auch sehr selten in offiziellen Unterlagen auf oder ja, die Polizei hatte generell einfach nicht viel Interesse, den Verbleib dieser Personen zu untersuchen, denn niemand vermisste sie. Viele waren auch sehr leichtgläubig und auf der Suche nach ein bisschen Gesellschaft und freuten sich, dass Pichuschkin ihnen einen Drink ausgab. Und dann sind die halt schnell mal mitgegangen. Also lud er sie zu einem Spaziergang ein. Der Vorwand war simpel. Wir haben es gerade schon gehört. Komm, lass uns einen trinken gehen oder hey, lass uns meinen verstorbenen Hund betrauern. Und er hatte dafür natürlich auch immer diese Flasche Wodka dabei, um seine Opfer anzulocken und wahrscheinlich auch, um sie betrunken zu machen. Denn betrunken heißt auch wehrlos. Hier sehen wir ein Foto des Hammers, den er verwendet hat bei seinen Taten. Wir wissen nicht, ob es da verschiedene Hammer gab. Aber das ist auf jeden Fall der im Prozess dann gezeigt wurde. Ist auf jeden Fall das Werkzeug seiner Wahl oder, wie vorhin auch schon gehört, die Wodkaflasche, mit der er auch seine Opfer angelockt hat. Es war ein harter Schlag auf den Hinterkopf, direkt auf den Schädel, schnell und effektiv. Manchmal folgten dann auch mehrere Schläge, um sicherzugehen, dass die Person auch wirklich tot war, so wie bei Michael Odiczuk. Und dann landeten die meisten seiner Opfer in den offenen Abwasserkanälen im Park. Das mit Abwasser überschwemmte Tunnelsystem war nämlich extrem weitläufig. Es ist ein richtig krasses Labyrinth und super schwer zugänglich. Also wenn da einmal unten was landet, dann wird das an einer ganz anderen Stelle kilometerweit wieder angespült und man hat keine Ahnung, wo es herkam, wann es dort gelandet ist und vor allem von wem. Aber irgendwann wurde das Morden für Petjuschkin zur Sucht. Und er wurde ein bisschen unvorsichtiger. Er fing nämlich an, ein wenig anders zu töten. Aber auch hier tease ich wieder ein bisschen zu viel. Dazu kommen wir später noch. Was wir aber wissen, ist, dass er in den nächsten 8 Wochen weitere 9 Männer auf diese Weise tötete. Also er suchte sich ein geeignetes Opfer, lud es auf einen Spaziergang ein, besuchten das angebliche Grab des Hundes und er stieß sie dann, nachdem er sie erschlagen hatte, in die Kanalisation. Ist aber leider nicht ganz so einfach, Namen oder das Alter von den Personen festzustellen oder vor allem auch den Zeitraum, wann er sie getötet hat. Und das hat viele verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund ist vor allem, dass sich das Land 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion gravierend veränderte und viele Unterlagen dadurch verloren gingen. Aber diese Menschen waren nicht nur Figuren auf einem Schachbrett. Sie hatten Namen, Leben und Geschichten. Und wir können hier leider nicht auf alle Opfer eingehen, denn auch hier nochmal ein kleiner Spoiler. Petjuschkin übertrifft sein Vorbild Chikatilo in der Mordanzahl. Aber dazu kommen wir noch. Einer von den Getöteten war Viktor Volkov. Den 54-Jährigen brachte Petjuschkin am 21. Juli 2001 um. Er war sein 10. Opfer in nur 2 Monaten. Und sein Todesschachbrett füllte sich. Niemand bemerkte etwas von dem, was Petjuschkin tat. Er war immer noch ein stiller, zurückgezogener Mensch. Und das änderte sich auch nicht, als er zum Serienmörder wurde. Und obwohl er im Sommer so oft tötete, verlor er auch nie die Kontrolle. Er blieb bei seinem Modus operandi. Damit fuhr er sicher. Aber eins konnte er leider nicht planen, bei allem, was er da drumherum plante, nämlich das Fernsehprogramm. Er plante nämlich seine Morde so, dass er spätestens zu seiner Lieblingssendung um 20.30 Uhr wieder zu Hause war. Damals gab es leider noch kein Netflix, wo man einfach auf Start und Pause drücken konnte, also musste er auf jeden Fall da sein. Und seine Lieblingssendung war Die Dame von Montsoreau, eine französische Serie, die man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen muss, aber Petjuschkin stand drauf. Im Herbst und Winter 2001 und 2002 ließ er es ein bisschen langsamer angehen, trotzdem tötete er 5 weitere Menschen. Warum so wenig, ist unklar. Vielleicht wollten weniger mit ihm spazieren gehen oder es war einfach zu kalt und es waren weniger Leute anzutreffen im Park.
Doch das änderte nichts an seinem Plan, an seinem Ziel von 64 Morden. Er wollte weiter töten und sein Schachbrett sollte sich weiter füllen. Am 23. Februar 2002 traf er an einer U-Bahn-Station am Bizapark die 19-Jährige, im 3. Monat schwangere Maria Veritscheva. Petjuschkin kannte ihren Freund Sergej. Sie stand da an der U-Bahn-Station, war total aufgelöst, weil sie gerade einen heftigen Streit mit Sergej hatte und nun Angst hat, dass sie sich trennen würden und er sie mit dem Baby alleine lässt. Petjuschkin bot ihr dann an, ihr Gesellschaft zu leisten und sie ein wenig zu trösten. Aber was sie da noch nicht wusste: sie sollte sein nächstes Opfer werden. Doch seine übliche Strategie, jemanden auf einen Spaziergang einzuladen und eine frische Wodka anzubieten, würde hier ja nicht klappen, weil Maria ja schwanger war. Stattdessen erzählte er ihr, dass er mehrere Kisten mit original verpacktem Kameraequipment an einem sicheren Ort im Bizapark versteckt hatte. Und er bot ihr an, dass sie die Hälfte der Ware zum Weiterverkaufen behalten könnte, wenn sie ihm dabei hilft, die Kisten wegzutransportieren. So könnte sie Geld verdienen und ohne Sergej und für sich und das Kind sorgen. Also von wegen, dann kannst du finanziell unabhängig werden von ihm. Und Maria sagte in ihrer verzweifelten Situation zu. Sie folgte ihm in den Park, dann in den Wald, zu einem Brunnen aus Beton. Und hier auf diesem Bild seht ihr einen solchen Brunnen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich danach gesucht habe, weil ich als Kind habe einen Brunnen immer rund gemalt. überspitzt, aber jetzt quadratisch, ein Brunnen aus Beton mit einer Betonplatte drauf. Und als sie genau zu so einem Brunnen kamen, wurde es draußen dunkel und Maria wurde langsam ungeduldig. Sie hatte gar nicht vor, jetzt irgendwie auf einen längeren Spaziergang zu gehen und sie musste am nächsten Tag früh arbeiten. Petschuschkin stemmte dann die Abdeckung hoch, die den Brunnen bedeckte, und bat Maria, etwas näher zu kommen, weil dort hat er ja das Kameraequipment versteckt. Und als sie das tat, packte er sie und versuchte, sie in den Brunnen zu stoßen. Maria versuchte, sich dann verzweifelt am Rand des Brunnens festzuhalten, damit sie nicht hineinfällt. Und Petschuschkin war total überrascht auf ihre Gegenwehr, griff ihre Haare und schlug ihren Kopf mehrmals gegen die Brunnenmauer. Und Maria blieb dann nichts anderes übrig, als loszulassen, weil sie wusste, wenn sie jetzt nicht reinfällt, würde er weitermachen und sie dadurch töten. Und sie fiel dann 8 Meter tief in den Brunnen und landete dann in einem Abwasserkanal. Das Abwasser war tief und die Strömung war stark. Und sie versuchte irgendwie an die Oberfläche zu kommen. Sie schaffte es dann auch, während sie da kämpfte, ihre vollgesogene Winterjacke abzustreifen und ihre Stiefel auszuziehen. Und so gelang es ihr dann auch, irgendwie zu schwimmen und schließlich Boden unter ihren Füßen zu finden. Sie irrte dann durch den Abwasserkanal, stützte sich an den Seiten ab und arbeitete sich langsam durch die Dunkelheit. Ihr Kopf schmerzte dabei fürchterlich, weil der mehrmals gegen die Brunnenmauer geschlagen wurde, und ihr Herz raste vor Angst. Sie wusste ja gar nicht, werde ich hier irgendwie rauskommen. Aber nach einer Weile fand Maria einen Ausgang durch einen weiteren Brunnen und da sah sie an der Wand eine Leiter, die emporführte. Sie kletterte dann hoch, aber als sie oben ankam, stellte sie fest, dass da oben ein Abdeckgitter lag, das viel zu schwer war. Es war so ein Eisengitter und egal mit wie viel Kraft sie auch versuchte, sich dagegen zu lehnen, es bewegte sich kaum, nur ein paar wenige Zentimeter.
Man muss sich auch mal vorstellen, die war ja da schon so lange in diesem nassen, kalten Tunnelsystem und hatte eine schwere Kopfverletzung, war schwanger. Da bleibt auch nicht mehr viel Kraft, um dann noch irgendein Eisengitter zu bewegen.
Genau, auf jeden Fall. Und sie war mega geschwächt und sie fing dann an, um Hilfe zu schreien. Aber wie Melly schon gesagt hat, sie war die halbe Nacht da schon unterwegs gewesen. Ihre Stimme war mittlerweile schon schwach und heiser. Und als sie gerade aufgeben wollte, hörte sie schnelle Schritte und aufgeregte Stimmen. Sie hörte eine Frauenstimme, die zwei anderen Personen panisch erklärte, was sie zu hören geglaubt hat. Nämlich, dass sich jemand da unten befinden könnte, der Hilfe brauchte. Dann öffneten 2 Männer die Abdeckung und zogen die völlig erschöpfte Maria aus dem Brunnen und riefen einen Krankenwagen. Und entgegen aller Erwartungen überlebte Maria. Im Krankenhaus konnte sie selbst kaum glauben, dass ihr ungeborenes Kind von der ganzen Odyssee keinen Schaden davon getragen hatte. Sie zögerte auch keine Sekunde und wollte der Polizei alles erzählen, was sie wusste. Sie kannte ja ihren Angreifer. Doch der Beamte, der ins Krankenhaus kam, um ihre Aussage aufzunehmen, zeigte kaum Interesse an ihrer Geschichte. Dabei hätte es an dieser Stelle so eine einfache und unkomplizierte Verhaftung werden können. Aber dann, stattdessen, geschah etwas Unfassbares. Der Polizist zeigte keinerlei Bereitschaft, den Fall ernsthaft zu untersuchen. Er wollte einfach ihre Geschichte, die Wahrheit, nicht hören. Stattdessen versuchte er, Maria zum Schweigen zu bringen, indem er sie erpresste. Es war nämlich so, dass Maria auf dem Land aufgewachsen war, wo es kaum Arbeit gab, und auf der Suche nach besseren Chancen zog sie in die Hauptstadt, so wie viele andere. Doch dafür benötigte man eine spezielle Erlaubnis und die entsprechenden Papiere. Und die hatte Maria nicht, und als der Polizist sie danach fragte, blieb sie auch bei der Wahrheit. Also sie konnte die auch gar nicht nachweisen. Und es war so, als ob der Polizist genau diese Antwort erwartet hat. Und deswegen bot er ihr einen Deal an, und das setze ich auch mal in Anführungsstrichen. Er würde über ihren illegalen Aufenthalt in Moskau hinwegsehen, wenn sie eine Aussage unterschreibt, in der stand, dass sie aus eigenem Verschulden in den Brunnen gefallen ist. Und ja, auch hier wieder, hätte der Polizist sich anders verhalten, wäre er nicht zu faul gewesen, hier zu ermitteln, dann hätte Petschuschkin noch am selben Tag verhaftet werden können und unzählige weitere Leben wären verschont geblieben.
Ich muss ja sagen, wir haben das alles recherchiert. Ich habe mir das jetzt diesen Teil auch schon sehr oft angehört und trotzdem bin ich immer wieder schockiert von der Reaktion des Polizisten, dass er da, also Wir kommen da später auch noch dazu. Er hat Petjuschkin nicht mit Absicht geschützt. Die beiden kannten sich nicht. Aber trotzdem hat er hier nicht reagiert. Und da liegt eine Frau, eine schwangere Frau, die die ganze Nacht unfassbare Qualen erlitten hat. Und er erpresst sie dann.
Ja.
Also wirklich, was ist das?
Es schien auch nicht so, als ob das so eine neue Idee von ihm gewesen wäre, sondern, wie gesagt, viele Leute sind in die Stadt gezogen, auf der Suche nach besseren Chancen, und dann werde ich da mal kurz nachhaken.
Ja, wenn ich da mal grabe, dann finde ich auch was.
Ja. Ja, und statt dass Petjuschkin verhaftet wird, lag Maria in diesem Krankenhausbett, während Petjuschkin unbehelligt Regale im Supermarkt einräumte. Er hat ja gar keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Seine neue Methode schien ja bestens zu funktionieren. Und in seinem Kopf war Maria schon längst tot und vermutlich trieb ihre Leiche in den Abwasserkanälen Moskaus. Unzufrieden setzte er ein weiteres Kreuz auf seinem Schachbrett.
So, und wir würden jetzt gerne eine kleine Pause machen. Wir haben 45 Minuten hinter uns. Es geht gleich weiter mit Teil 2. Ihr dürft euch gerne was zu trinken holen, einmal kurz durchatmen, und in 15 Minuten sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, dann würde ich mal sagen, willkommen zur Runde 2. Wir machen mal einen ganz kurzen Recap. Ich glaube nicht, dass ihr alles vergessen habt. So lange ist es ja noch nicht her. Aber vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Wir sprechen über den Schachbrettmörder. Ich hoffe, das wisst ihr alle noch. Wir haben über seine Kindheit gesprochen. Wir haben auch über seine ersten Taten gesprochen. Und auch, wie Andrei Chikatilo sein großes Vorbild wurde. So. Ich habe den Klicker draußen vergessen. Im Podcast würden wir das jetzt alles einfach nur rausschneiden. Ihr würdet nichts davon mitkriegen. Aber auch hier auf der Bühne passieren halt ab und zu mal ein paar Blooper. Dankeschön. So. Und wir haben auch darüber geredet, was sein Modus operandi war. Und dass er auch immer wieder einsame Schachspieler im Park angetroffen hat, die er mit auf einen Spaziergang nahm. Und es fanden sich auch nach wie vor sehr viele Bereitwillige, die mit ihm auf einen kleinen Spaziergang gingen, auf einen Drink mitten in den Wald, wie zum Beispiel auch Nikolai Worobjow. Wir nennen ihn hier den alten Bekannten, denn das ist er auch. Er und Petjuschkin kannten sich noch aus ihrer Schulzeit, genauso wie bei Michail Odichuk. Sie hatten sich zwar jetzt jahrelang nicht gesehen, aber als sich die Gelegenheit ergibt, lädt Petjuschkin auch ihn auf einen Spaziergang ein. Aber dass er seinen alten Bekannten angreifen würde, das stand für ihn eigentlich schon von vornherein fest. Und auch Nikolai wurde in den Bizarpark gelockt. Und auch er wurde mit einem Hammer erschlagen. Und genauso wie die anderen wurde auch Nikolai in den Abwasserkanal geworfen und entsorgt. Ein weiterer Zug auf dem Schachbrett. Ein anderes bekanntes Opfer war der 64-jährige Boris Grischin. Wir befinden uns jetzt schon im Jahr 2005 und mittlerweile hatte Petjuschkin ein gesundes Selbstbewusstsein als Mörder entwickelt. Bitte auch das mal in Anführungsstrichen setzen, weil ich weiß nicht, ob ein Serienmörder ein gesundes Selbstbewusstsein haben kann. Wobei in seiner Wahrnehmung wahrscheinlich schon. Und er wusste jetzt mittlerweile ganz genau, was er wollte. Nämlich Menschen, die niemand vermisste. Und Boris Grischin war genauso ein Mann. Ein älterer Herr, ohne Familie, ohne enge Freunde. Jemand, den die Gesellschaft vergessen hatte. Nur Petjuschkin hatte ihn nicht vergessen. Die beiden begegneten sich im Park und Petjuschkin unterhielt sich wie immer mit ihm. Er lockte ihn mit Alkohol in den Park und dann dasselbe Ritual wie immer. Ein Hammerschlag und anschließend wurde die Leiche entsorgt. Niemand stellte Fragen, niemand suchte nach ihm. Es war sogar so, dass viele Opfer, eigentlich die meisten, erst entdeckt wurden, als ihre verwesten Körper in der Kanalisation kilometerweit entfernt wieder auftauchten und niemand wusste, wo sie herkamen. Aber bis dahin hatte Petjuschkin weiterhin ein paar Regale eingeräumt und wieder zugeschlagen.
Aber so akribisch er auch plante, manche Dinge hat er nicht bedacht. die U-Bahn-Station, der nahegelegene Biza-Park, das haben wir ja schon gesagt, das waren seine Jagdgebiete. Und seine bevorzugten Opfer waren Bekannte vom Schachspielen oder auch aus der eigenen Nachbarschaft, weil das war ihm einfach am liebsten. Er mochte es, wenn ihm die Gesichter vertraut waren, wenn er wusste, wer sie waren, wo sie lebten. Er führte ja auch immer so ein bisschen Smalltalk mit seinen nächsten Opfern. Und an potenziellen weiteren Opfern mangelte es auch nicht. Er wohnte ja in diesen Plattenbauten und sein Wohnhaus war eines von vielen, eintönig, anonym und überfüllt. Niemand kannte wirklich alle, doch es fiel irgendwann auf. Über die Jahre verschwanden 10 Menschen und das nur in den umliegenden Gebäuden. Und ab 2003 gingen dann Gerüchte herum. War ein entflohener Insasse aus der psychiatrischen Klinik am Biza-Park dafür verantwortlich oder hatte vielleicht sogar die Mafia ihre Finger im Spiel? Oder könnte der Täter vielleicht ein ganz normaler, unbescholtener Bürger sein, jemand, den niemand verdächtigen würde? Und die Polizei selbst kehrte den Verdacht unter den Teppich. Also nahmen die Angehörigen die Sache selbst in die Hand. Ich meine, was blieb ihnen anderes übrig? Sie fanden sich zusammen und waren fest entschlossen, Antworten zu finden. Sie waren davon überzeugt, dass das alles kein Zufall gewesen sein kann. Aber Pichuschkin blieb weiter unbehelligt. Und so ging das Morden weiter. Und sein Schachbrett füllte sich weiter. Mittlerweile wurde auch in den Zeitungen vom Irren vom Biza-Park geschrieben. Leute spekulierten und sie fürchteten sich vor einem Unbekannten. Nicht vor Pichuschkin, denn keiner wusste, dass er dahinter steckte. Das hieß aber auch, dass er dafür keine Credits bekam und das ärgerte ihn. Und vielleicht war das der Grund, weshalb er seinen Modus operandi nun änderte. Irgendwann wurde das Morden für ihn nämlich zur Sucht und Pichuschkin wurde unvorsichtiger. Und er fing an, anders zu töten.
Und diese Veränderung sehen wir 2005 am deutlichsten. Denis Adamenko, ein Polizeibeamter in Moskau, hatte bereits mehr Grausamkeit gesehen, als ihm lieb war. Doch als er sich einen Weg durch den dichten Wald bahnt, hält er den Atem an. Er hat etwas entdeckt und will es sich jetzt ein wenig genauer ansehen. Und als er näher kommt, versteht er erst gar nicht, was er da genau sieht. Er blinzelt ein paar Mal und versucht, seinen Blick zu schärfen. Denn für das, was er da auf dem Boden sieht, hat er erstmal keine Erklärung. Und obwohl er in seiner Karriere schon einiges gesehen hat, lässt ihm das, was er nun sieht, das Blut in den Adern gefrieren. Vor ihm liegt die Leiche eines Mannes, mit dem Gesicht nach unten im Dickicht. Der Schädel wurde eingeschlagen, aber irgendwas an dessen Form wirkte unnatürlich. Als Adamenko sich niederkniete, um sich die Szenerie genauer anzusehen, glitzerte etwas wie Glas am Schädel der Leiche. Jemand hatte eine abgebrochene Flasche in die Wunde am Hinterkopf des Mannes reingesteckt. Und so eine Misshandlung war Adamenko bisher noch nie untergekommen. Und auch wenn der Tatort auf den ersten Blick erstmal nichts über den Täter zu verraten scheint, wusste er, dass das kein wahlloser Akt der Gewalt war aus dem Affekt, sondern das Werk eines Wahnsinnigen gewesen sein musste. Heute wissen wir, dass der Tote, Pichuschkin, 41. Opfer, der 63-jährige Nikolai Zachaschenko war. Er selbst war eigentlich auch Polizeibeamter, allerdings im Ruhestand. Und wahrscheinlich wusste Pichuschkin das sogar, denn, wie Fuchsi schon gesagt hat, er verwickelte seine Opfer ja immer in ein ganz normales Gespräch, bisschen Smalltalk. Und mit Sicherheit kam da auch der ehemalige Beruf von ihm ins Spiel. In der Vergangenheit hätte Pichuschkin vielleicht noch mal drüber nachgedacht, wirklich einen ehemaligen Polizeibeamten zu töten. Aber über solche Bedenken war er schon lange hinweg. Ob es Zufall war, dass er genau mit Nikolais Mord seinen Modus operandi änderte, können wir nicht mehr mit Genauigkeit sagen. Aber was wir wissen, ist, dass er es tat. Und von nun an tötete Pichuschkin nicht mehr nur mit einem Hammer und ließ die Leichen verschwinden. Immer häufiger kam die Wodkaflasche als Werkzeug zum Einsatz. Und nicht nur das. Er drückte seinen Opfern diese nun auch in die Wunden hinein und ließ die Leichen schließlich einfach am Waldboden liegen. Also diesmal, ja, hat er beschlossen, dass seine Opfer gefunden werden sollten. Als Nikolai mit diesen Misshandlungen aufgetaucht war, wusste die Polizei, dass sie es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun hatten. Der Generalstaatsanwalt wurde informiert, wie auch die Ermittler des russischen Innenministeriums. Und nun begann die Jagd nach dem Killer.
Es gab auch weitere Überlebende, die Aussagen gemacht haben, aber es hat die Polizei einfach nicht interessiert, bis eben ein Ex-Polizist ermordet wurde und dann der Druck von oben kam. Weil einen Monat nach Maria, der schwangeren Frau, die er überlebt hat, begegnete Pichuschkin Anfang März 2002 dem 13-jährigen, vermutlich Obdachlosen, Mikhail Lobov vor einer U-Bahn-Station am Bizarpark. Der Junge war mittellos, verzweifelt und bereit, für ein bisschen Alkohol alles zu tun. Deswegen folgte er ohne zu zögern Pichuschkin in den Bizarpark, stapfte mit ihm 20 Minuten durch den Schnee, bis sie eine Lichtung erreichten und dann einen Brunnenschacht. Pichuschkin reichte ihm dort eine Zigarette und eine Flasche Wodka. Sie rauchen und tranken zusammen und unterhielten sich. Und dann schlug Pichuschkin zu. Er zog ihm die Wodkaflasche über den Kopf und Mikhail sackte bewusstlos zusammen. Pichuschkin hatte dann keine Probleme, ihn hochzuheben und in den Schacht zu stoßen. Und zufrieden mit seinem Werk drehte er sich um und ging. Doch er hatte hier einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat nicht nochmal hinuntergeschaut. Sonst hätte er gesehen, dass Mikhails Anorak sich an einem Metallstück an der Brunnenwand verfing und seinen Fall stoppte. Also da auch wieder wie in so einem Comic. Und mit letzter Kraft konnte sich Mikhail dann wieder nach oben kämpfen und kroch zitternd durch den Schnee, bis er schließlich eine Straße erreichte. Und dort traf er dann einen Polizisten und lief zu ihm hin, schilderte ihm panisch, was ihm gerade widerfahren ist. Aber dieser reagierte total unbeeindruckt und sagte nur, dass er einfach nach Hause gehen soll. Also von wegen, nerv mich nicht damit.
Oh Mann, ey.
Und ich habe ja schon gesagt, dass Pichuschkin ja immer sich seine Opfer im Bizarpark ausgesucht hat oder an der U-Bahn-Station. Und dadurch, dass er ja immer wieder dort anzutreffen war, trafen sich die beiden eine Woche später erneut vor dieser U-Bahn-Station. Und ich weiß nicht, für wen das schockierender gewesen sein muss. Entweder für Mikhail, seinen Angreifer, seinen fast Mörder zu treffen, oder für Pichuschkin, der dachte, Mikhail wäre tot. Aber Mikhail reagierte zuerst. Er schrie und rannte zu einem anderen Polizisten, zerrte an seinen Arm und rief, das ist er, er wollte mich töten, sie müssen etwas tun. Aber der Beamte warf nicht mal einen Blick auf Pichuschkin, stattdessen schüttelte er Mikhail von seinem Arm ab und schickte ihn fort. Und auch hier, wahrscheinlich kannte der Polizist Pichuschkin nicht, sondern war schlichtweg zu faul zu ermitteln. Weil es ist in dem Fall ja nicht so, dass Pichuschkin der Mafia angehört und irgendwie Schutzgeld gezahlt wird oder keine Ahnung. Oder hier.
Vielleicht gehörten die Polizisten auch zu den Schachspielern und sie fanden ihn einfach nur genial.
Ja, also es gab keinen richtigen Grund. Sie waren einfach nur zu faul zu ermitteln. Und in den 2000er Jahren war es tatsächlich so, dass die russische Polizei keinen guten Ruf hatte. Also Korruption und Machtmissbrauch waren nicht ungewöhnlich. Und erst recht hatten Menschen wie Mikhail, ein obdachloser Straßenjunge, und Maria, eine mittellose Frau vom Land ohne gültige Papiere, keine Stimme. Und vielleicht wusste Pichuschkin das, und das war auch eins der Merkmale, wonach er seine Opfer aussuchte. Und dann gab es noch einen weiteren Überlebenden. Am 15. November 2003, gut ein Dreivierteljahr nach dem Vorfall mit dem 13-jährigen Jungen, lud Pichuschkin seinen Nachbarn, Konstantin Polikarpow, im Bizarpark zu einem Drink ein. Dort schlug er dann dreimal mit einem Hammer auf ihn ein, bevor er ihn dann in den Brunnen warf. Und auch hier ging er einfach in der Annahme, dass sein Opfer tot sei. Doch er war nicht tot und schaffte es auch wieder herauszuklettern, aber er litt durch die Schläge ein Kopftrauma, sodass er sich gar nicht mehr an den Angriff erinnern konnte und deswegen auch Pichuschkin nicht im Nachhinein beschuldigen konnte. Er kannte ihn ja auch als Nachbarn. Also er hätte auch sagen können, genauso wie Maria, mein Angreifer war Alexander Pichuschkin.
Das muss aber auch so eine weirde Situation gewesen sein. Stell dir mal vor, für Pichuschkin in dem Fall, weil er wusste es ja nicht mehr, läuft einfach durch seinen Hausflur und da kommt ihm quasi ein Toter entgegen, den er für tot geglaubt hat. Was hat er gemacht? die Kreuze wieder wegradiert?
Darüber haben wir ja auch spekuliert. Ja. Hat er einen wasserfesten Edding benutzt?
Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht.
Im Folgejahr 2004 gab es tatsächlich keine weiteren Opfer, die Pietschuschkin zugeordnet werden konnten. Also das waren jetzt keine 9 Jahre, aber 2004 gab es keine weiteren Opfer. Aber 2005, haben wir ja von Melli gehört, tötete er weitere Menschen. Und jetzt springen wir ein bisschen vor ins Jahr 2006. Und jetzt kommen wir zu einer der wenigen Frauen, die Pietschuschkin tötete. Eine, die den Anfang von seinem Ende darstellen wird. Ihr Name war Marina Moskaljowa. Sie war 36 Jahre alt, eine alleinerziehende Mutter und arbeitete als Kassiererin im selben Supermarkt wie Pietschuschkin. Also die beiden waren Kollegen. Und was hier anders war, sie war keine obdachlose, mittellose Frau und auch keine Frau, die einfach so spurlos verschwinden könnte. Sie hatte ja einen Sohn zu Hause. An einem Nachmittag im Juni 2006 beendete Pietschuschkin seine Schicht im Supermarkt. Gemeinsam mit Marina. Und gemeinsam gingen sie aus dem Laden und beim Plaudern schlug er ihr einen Spaziergang im Pizzapark vor. Marina zögerte und sagte, dass sie heute schon was vorhätte, aber machte dafür ein Treffen für den nächsten Tag aus. Und als sie sich am nächsten Tag dann für dieses vereinbarte Treffen fertig machte, überkam sie dann ein komisches Gefühl. Also sie kannte Pietschuschkin zwar schon länger von der Arbeit, also es gab keinen Grund, sich vor ihm zu fürchten, aber sie hatte so eine Art Intuition vielleicht?
Ahnung, ja.
Ja, deswegen schrieb sie ihrem Sohn eine Notiz, auf der stand, dass sie mit Alexander Pietschuschkin in den Pizzapark geht und schrieb dann auch seine Nummer da drauf. Pietschuschkin holte sie dann an der U-Bahn-Station ab und sie gingen gemeinsam in den Park. Und der Spaziergang begann harmlos. Die Sommerluft war mild, die Waldwege friedlich und auf einer Lichtung machten die Pause und tranken gemeinsam ein bisschen Bier. Kein Wodka diesmal. Marina erwähnte dann ganz beiläufig den Zettel. Vielleicht war es ein Witz, aber vielleicht auch eine indirekte Warnung an ihn. Weil von wegen, tu mir nichts an, man weiß, wo ich bin und mit wem. Und deswegen wusste Pietschuschkin ja, dass ihr Verschwinden direkt zu ihm führen würde. Doch er konnte nicht widerstehen. Die Mordserie dominierte inzwischen die Schlagzeilen und die Ermittler waren auf der Suche nach einem Serienkiller, vor dem sich alle fürchteten. Und er wollte nicht länger im Schatten bleiben. Er wollte endlich Ruhm, endlich die Credits für seine Taten bekommen. Und als Marina sich von ihm abwandte, zog er einen Hammer aus seiner Tasche und schlug zu. Immer wieder. Diesmal hatte er ja keine Wodkaflasche dabei, die er irgendwie in ihren Hinterkopf in die Wunde rammen konnte. Und deswegen nahm er stattdessen einen Ast. Und auch sie ließ er liegen. Und dann ging er nach Hause und wartete. Und wie erwartet, rief Marinas Sohn ihn wenig später an und fragte nach dem Verbleib seiner Mutter. Doch Pietschuschkin sagte, ich habe sie seit 2 Monaten nicht gesehen.
Auch so geil, die beiden arbeiten im gleichen Supermarkt.
Ja, und das macht gar keinen Sinn. Also er log einfach total dreist. Deswegen ließ der Junge auch nicht locker. Also ich weiß nicht, oder wir wissen nicht, wie alt der Sohn war, aber auf jeden Fall alt genug, um zu merken, meine Mutter ist nicht zu Hause. Ich rufe diese Nummer an und wahrscheinlich lügt der Arbeitskollege. Ja, und dann legte Pietschuschkin einfach den Hörer auf. Und das ist halt so seltsam. Er musste ja mit dem Anruf gerechnet haben, weil Marina ja von dem Zettel erzählt hat. Und trotzdem hatte er sich keine Ausrede zurechtgelegt. Marinas Sohn verständigte dann die Polizei und man fand dann auch recht schnell Marinas Leiche im Pizzapark mit den typischen Wunden des irren Mörders vom Pizzapark. Doch diesmal gab es noch weitere Spuren. In ihrer Tasche fand man eine abgestempelte U-Bahn-Fahrkarte. Und daraus konnten die Ermittler dann schließen, wo sie eingestiegen ist, wo sie hingefahren ist und wann das war. Und deswegen überprüften die Ermittler die Überwachungskameras in den U-Bahn-Stationen. Und man sah Marina und Pietschuschkin Seite an Seite, wie sie von der U-Bahn-Station Richtung Pizzapark laufen.
Ja, das können wir hier auf den Fotos ganz gut, oder ich hoffe, einigermaßen gut erkennen. Wir wissen ja, Kameraaufnahmen von so U-Bahn-Stationen sind nicht immer die besten, aber wir sehen hier auf dem ersten Foto Marina nochmal auf der rechten Seite Und Alexander Petjuschkin auf der linken Seite und hier auf dem anderen Foto genau andersrum.
Ja, also so konnte man ja wirklich sehen, dass es das auch stimmt, was auf dem Zettel stand. Also dass Marina da nicht irgendwie eigentlich einen heimlichen Lover trifft, aber was anderes auf dem Zettel stehen hatte, sondern dass sie sich wirklich mit ihm getroffen hat. Also wir haben den Zettel, die Fahrkarte, das Videomaterial. Diesmal hatte Petjuschkin keine Chance mehr. Er steckte sozusagen in einer Zwickmühle.
Wie lange hast du für das Wortspiel gebraucht?
Es gibt Zwickmühle nämlich auch im Schach.
Aber was noch entscheidender war, durch Marinas Zettel hatten sie einen Namen. Und das war komplett neu. Die meisten Opfer von Petjuschkin verschwanden ja spurlos und niemand wusste, mit wem sie zuletzt gesehen wurden. Aber diesmal hatten sie eine Spur. Sie überprüften Petjuschkins Personalien und schnell kam heraus, dass er ja bereits wegen einem Mord verhört wurde in der Vergangenheit, nämlich den an seinem besten Freund Mikhail Udichuk. Und das war schon genug, um ihn ins Visier zu nehmen. Am 16. Juni 2006, nur 2 Tage nach Marinas Verschwinden, wurde Petjuschkin auch schon festgenommen. Und wir kennen es wahrscheinlich auch alle, normalerweise leugnen Serienmörder nach der Festnahme alles. Also sie denken sich irgendeine Geschichte aus, sie waren es nicht, sie haben ein Alibi und so weiter und so fort. Sie wollen die Ermittler irgendwie hinters Licht führen. Aber Petjuschkin, er tat genau das Gegenteil. Er wirkte fast erleichtert, als er da im Verhör saß. Er sitzt dort und beginnt fast unmittelbar an zu reden. Und er gesteht auch alles. Er gesteht nicht nur den Mord an Marina, sondern jeden seiner Morde. Er sagt dann sogar noch wortwörtlich, ihr macht euch keine Vorstellungen, wie viele ich umgebracht habe. Die Ermittler dachten im Moment vielleicht an ein 1000 Morde, vielleicht 20. Sie wussten ja auch, dass viele Menschen verschwunden sind, aber man wusste nicht, sind die tot, sind die einfach nur weggezogen, haben die sich nicht abgemeldet. Aber Petjuschkin sagte nur 61. Und damit hatten die Beamten nicht gerechnet. Alle Beteiligten waren völlig schockiert. Niemand hatte damit gerechnet, dass sie gerade den krassesten, schlimmsten Serienmörder Russlands festgenommen hatten. Und Petjuschkin erzählte einfach weiter. Er erzählte von seinen Opfern, wie er sie in den Park gelockt hat, wie er sie mit dem Hammer erschlagen hat, ganz ohne Emotionen und ohne Reue. Und es gibt sogar Berichte, dass Petjuschkin entweder von all seinen Morden erzählte oder tatsächlich sein persönliches Meisterwerk hervorholte. Also gesagt, wir haben ja darüber auch schon vorhin gesprochen, es gibt hier unterschiedliche Versionen. Das ist jetzt nicht mehr ein Symbolschachbild, das soll tatsächlich sein Schachbrett gewesen sein. Das haben wir auf einer etwas dubiosen russischen Website gefunden, die wir dann noch ganz wild übersetzen lassen mussten. Aber das könnte sein Schachbrett gewesen sein. Vielleicht hat er auch alles simultan gemacht. Vielleicht hat er ein Schachbrett und auch noch einen Logbucheintrag, auch noch ein Notizbuch, wir wissen es nicht. Aber wie es auch gewesen ist, 61 Morde will er begangen haben. 61 Felder sollen markiert worden sein. 61 Menschen, 61 Tode. Er war gerade einmal 3 Züge davon entfernt, sein Ziel zu erreichen. Nur 3 weitere Morde, dann hätte er sein perfides Spiel gewonnen. Aber soweit kam es nicht. Am 13. September 2007 begann der Prozess gegen den Schachbrettmörder. Und was die russische Bevölkerung am meisten interessierte, war, wer war dieser Mann und warum hat er so viele Menschen umgebracht? Leider bekamen sie darauf nicht wirklich eine Antwort. Aber Petjuschkin liebte die Aufmerksamkeit vor Gericht. Es war das allererste Mal in seinem Leben, dass er einfach mal im Mittelpunkt stand, im Mittelpunkt von allem. Und das können wir hier auf diesen Fotos vielleicht auch ganz gut erkennen. Vielleicht auf dem ersten Foto nicht, aber auf dem zweiten sieht man schon ein kleines Lächeln von ihm. Er saß da in seinem gläsernen Käfig im Gerichtssaal und normalerweise, das ist ganz bekannt in Russland, dass die das vor Gericht aufbauen oder dort stehen haben für schlimme Straftäter. Eigentlich ist es zum Schutz der Täter für, ja, aufgebrachte Zuschauer oder Verbliebene, die dem Täter etwas antun wollen. Aber in dem Fall hatten die Verantwortlichen tatsächlich Angst, dass Petjuschkin den Zuschauern etwas antun könnte. Aber Petjuschkin sitzt dort einfach nur mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Gelassen und arrogant. Als die Anklage vorgelesen wurde und die Zahl der Morde aufgelistet wurde, gähnte er nur, als würde ihn das alles nicht interessieren. Aber irgendwann horchte er dann doch auf, denn ihm wurde bewusst, dass er nicht für alle 61 Morde verurteilt werden würde. Denn die Anklage umfasste lediglich 49 nachgewiesene Opfer. Andere Mörder wären in diesem Moment vielleicht erleichtert, obwohl wahrscheinlich, ja, das hätte sich nicht wirklich auf das Straßmaß ausgewirkt. Aber Petjuschkin war richtig sauer. Er beschwerte sich vor Gericht, ich habe mehr getötet, als mir angerechnet wird. Das war richtig pissig. Er wollte einfach für jeden einzelnen Mord anerkannt werden, als würde es ihm tatsächlich um eine Trophäe gehen. Und wir erinnern uns, er war ja in einem indirekten
Wettbewerb.
Wettbewerb gegen Chikatilo, der gar nichts mehr davon mitkriegen konnte. Am 24. Oktober 2007 fiel dann das Urteil. Wegen nur 48-fachen Mordes und dreier weiterer Mordversuche wird er schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Die ersten 15 Jahre sollte er in Einzelhaft verbringen und dann den Rest seines Lebens in einem russischen Hochsicherheitsgefängnis. Petjuschkin hörte das Urteil und grinste. Es war ihm egal. Er hatte, was er wollte. Er hatte die Aufmerksamkeit und einen Platz in der Geschichte. Und noch heute sitzt der 50-jährige Alexander Petjuschkin in dem sibirischen Strafgefangenenlager Tschab. Wir sehen hier ein Foto von ihm, 2017. Also man sieht, dass die Zeit im Gefängnis nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Zumindest, ja, sehe ich das. Aber noch heute hat er kein Publikum mehr und kein Schachspiel mehr. Wobei, ich muss das ein bisschen revidieren, stimmt nicht ganz. Vor ein paar Jahren brachte der Spiegel eine Reportage über diese Strafgefangenenlage und interviewte sogar Alexander Petjuschkin. Aber er hatte dann nur eine kleine Gastrolle. Also ich glaube, das war nicht die große Aufmerksamkeit, die er sich eigentlich gewünscht hat.
Es ging ja gar nicht um seine Mordserie, sondern er war ja ein Gefangener.
Mhm.
Aber schau dich jetzt an, YouTube, ne? Es ist wirklich im tiefsten Sibirien. Ja. Also das ist wirklich eine Strafe, da zu sein.
Ja, aber was wir in dem Prozess nicht von ihm und auch von sonst niemandem erfahren haben, war, was sein eigentliches Motiv gewesen ist. Also wir wissen, er war ein Außenseiter. Wir wissen, ja, dass er einfach keine Freunde hatte. Aber war das schon irgendwie Grund genug, so viele Menschen umzubringen?
Dann hätten wir einige Serienmörder rumlaufen, glaube ich.
Ja, also warum man einem Menschen das Leben nimmt, obwohl es dafür keinen Grund gibt, in Anführungsstrichen, das konnte er uns auf jeden Fall nicht sagen oder wollte es nicht sagen.
Ja, es gab halt jetzt rückblickend kein eindeutiges Trauma in seiner Kindheit, ne? Ja, der Vater hat die Familie früh verlassen, aber er wurde ja irgendwie nicht misshandelt oder missbraucht. Er hat seinen Großvater verloren, das war, hat ihm ja zugesetzt. Aber es gab keine plötzliche Eskalation. Wahrscheinlich hat er diese Mordlust schon in sich drin gehabt und die musste einfach nur zum Leben erweckt werden. Und vielleicht dann wirklich durch sein Vorbild, einfach aus den Nachrichten.
Mhm. Vielleicht war es tatsächlich auch die Schaukel. Wer weiß, vielleicht hat die dazu geführt und es hat irgendeinen Schalter bei ihm umgelegt. Man weiß es nicht, aber wenn Petjuschkin über seine Morde spricht, klingt es absolut nicht nach Reue oder nach Verzweiflung, sondern er spricht wirklich so, als hätte er einen riesengroßen Erfolg gelandet, als wäre er irgendwie, weiß ich nicht, hätte er die Goldmedaille bei der Olympia gemacht. Und er sagt doch sogar, ein Leben zu nehmen bedeutet, die absolute Kontrolle zu haben. Ja, und vielleicht war das auch genau das, was er wollte. Kontrolle, Macht und Überlegenheit.
Weil wir hatten das ja auch in diesen Fällen, zum Beispiel von diesen Todesengeln, also den Pflegern, Ärzten oder so, die dann das Gefühl haben, sie könnten jetzt Gott spielen, sie könnten über Leben und Tod entscheiden, einfach durch die Spritze setzen, irgendwie einen Schalter am Gerät ausschalten oder so.
Ja. Und was halt auch irgendwie so eine Frage ist, die meisten Serienmörder haben ja kein Enddatum. Die morden einfach immer und immer und immer weiter, bis sie dann schließlich geschnappt werden. Und er hatte sich ja diesen Endpunkt, dieses Ziel gesetzt, 64 Opfer, 64 Morde.
Aber ja, als er dann gefragt wurde, was hätte er denn gemacht, wenn er mit dem Schachbrett jetzt fertig gewesen wäre, wenn er sein Spiel beendet hätte?
Ja, und er hat gesagt, vermutlich hätte ich mir einfach ein neues Brett gekauft.
So, warum diese Challenge dann? Ja, und was ich dann halt auch noch irgendwie krass fand, also es ist mir auch erst so im Laufe der Recherche aufgefallen, ist, dass Pitjuschkin selbst ein Außenseiter war. Er hatte keine Freunde und genau solche Opfer hat er sich ausgesucht. Vielleicht war es auch so ein Selbsthass. Vielleicht hat er sich selbst so sehr verachtet, dass er andere Menschen, die genauso waren wie er, dafür töten musste.
Ja, oder sie waren einfach leichtes Opfer, leichtes Ziel. Ja, Pitjuschkin wollte 64 Morde, aber er schaffte nur seiner Meinung nach 61. Und dann wurde er geschnappt.
Ja, und dann wurde er nur wegen 48-fachen Mordes verurteilt. Heißt, er ist nur der zweitschlimmste Serienmörder Russlands.
Es scheint so, als ob das die Staatsanwaltschaft vielleicht mit Absicht gemacht hat. So, nee, muss weniger sein.
Dann ist er, nehmen wir noch ein paar weg.
Frustriert, genau.
Ja, aber sein Schachspiel war nur fast beendet, bis er dann am Ende selbst geschlagen wurde.
Schachmatt.
Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Normalerweise würden wir jetzt hier einfach beenden. Wir sind fertig mit unserem Schachbrettmörderfall. Aber bei der Recherche ist mir noch eine sehr traurige Geschichte untergekommen. Und ich dachte, die muss ich euch hier noch erzählen, weil die Kanalisationen Moskaus sind immer noch kein sicherer Ort, obwohl Pitjuschkin nun in diesem Hochsicherheitsgefängnis sitzt. Denn im August 23 starben 5 Touristen in den Kanalisationen Moskaus. Aber wie? Die waren auf einer Tour durch die Kanalisationen. Ich frage mich, warum macht man das? Also, gibt es nicht andere Orte, die man sich in Moskau angucken kann, als die Kanalisation? Aber das scheint tatsächlich so ein Geschäftszweig zu sein. Das sind sogenannte Digging-Tours. Da werden auch ja einsame Krankenhäuser oder irgendwelche verlassenen Schlösser besucht. Und unter anderem werden dann auch diese Kanalisationen besucht und wird eine Tour dadurch gemacht. Und es war so, dass das starke Unwetter das Wasser plötzlich so schnell hat ansteigen lassen, dass die da nicht mehr rauskamen. Und es ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein sehr verzweigtes Labyrinth mit unzähligen Ein- und Ausgängen. Nicht überall gibt es Leitern zum Rausklettern. Und es haben viele nicht geschafft. 24 Personen waren angemeldet zu der Tour. Es haben sich aber zum Glück viele abgemeldet, gerade wegen dem Unwetter. Trotzdem hat der Tourguide diese Tour durchgeführt. Und er hat sogar noch eine SMS geschrieben, in der stand: Scheiße, es regnet. Kann ich an der Truppenjahr raus? Und das war sein letztes Lebenszeichen. Also nicht mal er hat es geschafft, aus der Kanalisation rauszukommen. Also bitte macht das nicht nach, wenn ihr Touren macht durch Moskau, wenn das überhaupt in der nächsten Zeit jemals stattfinden sollte, dann bitte nicht durch die Kanalisation. Ja, und jetzt sind wir am Ende. Und ich hoffe, ihr wisst, was am Ende unseres Podcasts passiert. Nämlich kommt jetzt unsere Heldentat. Und ich hoffe, jemand von euch hat eine Heldentat mitgebracht, die er auch gerne erzählen möchte. Ich würde sagen, wer die Hand hebt, darf erzählen.
Es kommt dann ein Mikro zu euch, keine Sorge, ihr müsst nicht auf die Bühne kommen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das erzählen würdet. Wir haben schon gehört, es hat jemand eine mitgebracht. Es hat bisher bei jedem Live-Auftritt jemand eine Heldentat erzählt. Enttäuscht mich jetzt hier nicht, bitte.
Aber wir wären ja nicht mehr Lien Fuxi, wenn wir nicht Vorbereitungen getroffen hätten. Uns wurde einer zugeschickt.
Ja, falls die Person jetzt da sein sollte, dann shame on you.
Das, mit den zweimal Zwinkern.
Genau, also wir haben natürlich eine mitgebracht, weil wir können euch ja nicht ohne was Schönes hier entlassen. Und diese Heldentat wurde uns von Daniel zugeschickt und ich finde sie auch ganz passend, weil es auch hier um einen Hund geht. Weil das auch hier und da mal zur Sprache kam. Er schreibt: Hallo ihr zwei. Meine Heldentat darf natürlich auch nicht fehlen. Es ist wahrscheinlich keine klassische Heldentat, da es einfach nur ihr Job war. Aber für mich und meine Familie hat es sich trotzdem so angefühlt. Wir sind in eine neue Wohnung umgezogen. Meine Frau, mein 2-jähriger Sohn und mein Hund Kami. Als wir angekommen sind und die ersten Male spazieren waren, bekam Kami plötzlich Durchfall. Wir dachten zunächst an den Stress oder sein provisorisches Futter. Wir haben seins in den Kisten nicht gefunden, mussten somit spontan ein anderes kaufen. Hat Theo nicht auch immer so Stress, wenn ihr umzieht?
Ja, lass nicht drüber sprechen. Das ist mein Hund, nicht mein Freund.
Der bekommt vielleicht auch Durchfall. Am nächsten Tag hat er jedoch sein Essen nicht mal angerührt und immer dünneren Durchfall bekommen und schließlich sogar blutigen. Er wurde immer lethargischer. So bin ich abends mit ihm zum Notdienst gefahren. Die meinten aber, das wird schon wieder. Am nächsten Tag wurde es dann immer schlimmer und so bin ich zur Tierklinik gefahren, die uns 6 Stunden im Hochsommer haben warten lassen. Mein Hund war so schlapp, dass er freiwillig im Kofferraum geschlafen hat. Er hasst Autos und Autofahren. Er bekam ein bisschen Flüssigkeit unter die Haut gespritzt und ihr fuhr am nächsten Tag erneut zum Tierarzt, diesmal zur Sprechstunde. Dort bekam er endlich Flüssigkeit über einen Tropf und erholte sich sehr schnell. Diese Tierärztin hat ihn also wieder auf die Beine bekommen und dafür werde ich ihr für immer dankbar sein. Für uns ist sie eine Heldin. Beste Grüße, Daniel. So, vielleicht ein kleiner Applaus für Daniels Heldentat.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Wir werden gleich noch ein bisschen Zeit haben, uns auszutauschen, Fotos zu machen. Wir haben auch ein paar Sachen für euch mitgebracht, da vielleicht hinten bei den Stehtischen.
Genau.
Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
Oder Murmord. Und bis bald im Podcast. Bis dann.
Das SWR Podcast Festival gibt's zum Nachhören in der ARD Audiothek.